Notizbuch. Freitagsforum.
Zu Gast bei mir ist Ann-Marlene Henning, Sexologin und Paartherapeutin in Hamburg, von wo sie uns auch zugeschaltet ist. Bekannt ist sie durch ihre Bücher, und zwar den Bestseller Make Love und den anderen Bestseller Make More Love. Das sind Aufklärungsbücher für Jugendliche und für Erwachsene. Und man kennt sie aus dem Fernsehen und aus dem Internet, wo sie unter anderem einen YouTube-Kanal betreibt. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Und im Studio bei mir ist Christoph Schubert aus Neu-Ulm, psychologischer Psychotherapeut, Paartherapeut, der sich auf sexuelle Fragen spezialisiert hat. Und er ist Lehrer an der Uni in Ulm für Sexualtherapie. Und ganz früher mal war Herr Schubert ITler, das hat er nämlich als erstes studiert. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Die erste Frage, die geht an Sie beide. Als Sexualtherapeut, Therapeutin, da müssen Sie dauernd über Sex reden. Wo haben Sie das eigentlich gelernt, Frau Henning?
Ja, viele denken ja, ich als Dänin, und vielleicht ist da auch was dran, weil irgendwie ist das dann ganz normal so. Da liefen schon in meiner Kindheit so Aufklärungssendungen im Fernsehen und meine Eltern waren entspannt. Also ich glaube, das kriegt man so mitgegeben ganz früh. Wenn man das da nicht gelernt hat, fällt es einem später auch schwer.
Und dieser Beruf der Sexologin, das ist ja ein Studium, das kann man zum Beispiel in Dänemark studieren. In Deutschland gibt es das ja noch gar nicht.
Ja, da kann ich Ihnen doch eine Neuigkeit geben, weil es gibt in Deutschland seit 1. April ein Master of Sexology, also Master of Art ist das, also aber ein Masterstudium in Sexualität in der Hochschule Merseburg.
Ah, okay.
Und da bin ich drin. Ich mache die Studiengangsleitungsassistentin und studiere mit. Gleichzeitig, ja, das ist ganz toll, dass man kann es quasi in Deutschland studieren, wenn man vorher einen Bachelor hat.
Herr Schubert, wo haben Sie das Reden über Sex gelernt?
Ja, also zu Hause nicht so. Meine Eltern waren da ziemlich zurückhaltend und verklemmt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die mir mal ein Buch über Sex ins Regal gestellt haben, was ich dann entdeckt habe. Aber das war auch so ziemlich alles. Obwohl meine Mutter Medizinerin gewesen ist, habe ich das erst viel später gelernt, nämlich in der Tantra-Ausbildung.
Womit Sie meine These widerlegt hätten, dass man das früh lernt. Das freut mich sehr. Man kann immer also
sich. Es ist nie zu spät.
Nee. Und wie wurde aus dem ITler ein Sexualtherapeut?
Also ganz kurz und knapp. Ich hatte damals gedacht, ich war so für Fehlersuche zuständig in Programmen. Und da habe ich gedacht, Mensch, bei Menschen gibt es ja auch Fehler in den Programmen. Damit will ich mich mal beschäftigen. Das fand ich dann viel spannender, als bei Computern zu suchen. Sozusagen im menschlichen Geist, in der Seele zu suchen. Was könnte man anders machen, besser machen?
Mhm. Fällt es Ihnen heute noch manchmal schwer, über Sex zu reden?
Ja, also besonders dann, wenn es nah wird. Wenn es wirklich mit meiner Partnerin ganz intim ist, dann finde ich es nicht immer leicht, meine Gefühle auszudrücken. In der Praxis ist das ganz leicht, da bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Da hat es ja auch nicht so viele Folgen für mich persönlich. Aber wenn ich dann im Bett bin, dann finde ich es auch nicht immer leicht, über Sex zu reden, wenn es irgendwie hakt.
Eigentlich ja erstaunlich, dass wir rund ein halbes Jahrhundert nach der sexuellen Revolution, also die Kinder und Enkel der Leute, die damals für die sexuelle Befreiung gekämpft haben, dass wir uns heute immer noch so schwer tun. Es werden auch bei Erwachsenen dauernd Witze gemacht. Dann gibt es wieder so Frotzeleien oder man kichert rum wie die Teenies. Frau Henning, was glauben Sie, woran das liegt?
Naja, das wurde ja schon von Herrn Schubert angedeutet, dass sobald es einen selbst betrifft, also wenn es nah wird, wenn es intim wird, dann, ich drücke es immer so aus, dann schaltet die Kindheit auf an. Weil dann fängt alles an, ich kann abgelehnt werden, ich kann enttäuscht werden, ich kann ausgelacht werden, genau. Und da schützt man sich sehr, sehr früh. Das ist einfach, pass auf. Ich kann verletzt werden, weil es um Liebe geht.
Da müsste es ja eigentlich in der Paarbeziehung, wenn man sich schon ein paar Jahre kennt, viel leichter sein, offen über Sex zu reden.
Ja, na eben nicht, weil die Kindheit da auf angeschaltet ist. Also in der Partnerschaft, dann weiß man ganz genau, jetzt bedeutet es mir etwas, dass der andere bei mir bleibt. Und umso schlimmer, wenn er mich ablehnt.
Also die Angst, den anderen zu verprellen, ein schlechtes Bild abzugeben, ist das ein Hemmnis?
Ja, verprellen, aber eher mit der anderen Perspektive, aus meiner Perspektive, aus der eigenen. Er könnte mich ablehnen, mich auslachen, ablehnen.
Ja. Ja, ich denke, das ist ein Punkt. Es ist natürlich auch ein Punkt, dass man nicht so gern gesehen wird in seiner sexuellen Vielfalt und in seinen vielleicht Schattenseiten auch, die man hat. Also es gibt, denke ich, in intimen Beziehungen wie so einen Raum, der immer kleiner wird. Das heißt, deswegen ist es für Paare, die lange zusammen sind, oft schwerer, darüber zu reden, weil es diese Bedeutung hat, das würde ich auch sagen. Und weil man sich sozusagen auf das Harmlose einigt. Ja? Am Anfang einer Beziehung ist man viel risikobereiter und zeigt sich und will gesehen werden. Nachher ist man viel vorsichtiger.
Ist das Reden am Anfang leichter, am Anfang einer Beziehung?
Auf eine bestimmte Weise würde ich sagen, ja. Also wenn man so in der Tiefe dann redet, was genau fühle ich, was für Körperempfindungen habe ich, wie genau wirkt das auf mich, wenn du in mir drin bist oder so. Ja, das ist natürlich dann auch schwer.
Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich, wenn man am Anfang sagt, denn ich komme ja aus der Neuropsychologie, da ist man in einem Zustand des Verliebtseins und das sind andere Hormone genau. als bei Liebe. Und bei Verliebt ist man quasi hirnkrank oder geistesgestört für eine Zeit. Also nicht blind vor Liebe, sondern blind vor Verliebtsein. Und wenn es denn Liebe wird, das sind andere Hormone, da wird, also wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, da wird die Kindheit halt plötzlich, da ist man der Mensch, da ist man nicht mehr blind. Und schon wird es wichtig und da kriegt man Angst. Genau. Und dann wird es schwer.
Ja, ich meine, wir sind da, glaube ich, ziemlich ähnlich in der Sichtweise, weil die Praxis ist nun mal so, wie sie ist. Und ich würde auch sagen, am Anfang geht man viel mehr Risiken ein, weil man hat mehr Mut. Ja? Und die Angst wird sozusagen auch verdrängt ein Stück, die in sexuellen Begegnungen oft auch da ist. Ja? Die Angst auch vor Versagen, es nicht gut zu machen. Das ist am Anfang für die meisten Leute durch die Hormonausschüttung, wie Sie sagten, erstmal viel leichter, von der Angst wegzugehen. Und die gewinnt dann oft Überhand.
Und da würde mich interessieren, weil Sie beide gesagt haben, dass man in einer längeren Beziehung sich auch schwer tut, über Sex zu reden, weil man natürlich kein schlechtes Bild vor dem anderen abgeben will. Man will ihn nicht verletzen, man liebt ihn. Aber wie viel von der eigenen Kindheit kommt da dann wieder rein im Sinne von diese alten Schuldgeschichten, die wir mitbekommen haben? Und Menschen, die sehr katholisch erzogen wurden, sagen ja immer wieder, es kommen so Bilder vor ihre Augen, gerade beim Sex, die können sie gar nicht bewältigen, die können sie gar nicht loslassen.
Ja, das ist also auf der Couch, sitzt sehr oft neben dem Menschen, der in echt da ist, virtuell die katholische oder andere Kirchen. Das ist wohl wahr. Also ich sehe das sehr, sehr oft. Die Leute leiden drunter, was denen beigebracht wurde, was alles schlecht und böse ist.
Genau, so. Ich habe selber die Erfahrung gemacht in sehr gewagten Situationen, die ich erlebt habe, dass dann so plötzlich meine Mutter sozusagen im Kopf erschien und sagte, was machst du da, Christoph?
Was haben Sie ihr geantwortet, Herr Schubert?
Ich mache was Schönes.
Ja, aber da haben Sie erst üben müssen, oder? Um die Antwort rauszukriegen.
Ja, da habe ich üben müssen. Das habe ich wirklich nach und nach gelernt. Vor allen Dingen, denke ich, in diesen praktischen Tantra-Sachen, mich dagegen auch durchzusetzen und meine mütterlichen, väterlichen Anteile zurückzudrängen und auch zu sagen, nee, ich mache hier was Gutes.
Da mussten Sie sich erst freischwimmen.
Ja. Da muss ich mich freischwimmen. Und wie gesagt, es ist nie zu spät. Man kann sich immer freischwimmen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist so interessant. Ich würde so nicht mal freischwimmen sagen, sondern frei bewegen. Weil man kann zum Glück, und das hört sich so an, als ob Sie das gemacht haben, durch Körper auch den Geist bewegen. Genau. Und Sie haben sich bei Tantra, da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus, da ist Bewegung, da ist Körpererfahrung, Gespür, Zellen werden wachgemacht im Genuss. Und das macht dann auch mit dem Gehirn was. Und Gehirn und Körper schaffen es eigentlich nie, getrennt zu arbeiten. Also wenn der Körper so in einem spürenden Genuss ist, kann das Gehirn da nicht liegen und sagen, verboten, verboten, verboten. Das passt irgendwie nicht zusammen. Man kann also körperlich was verbessern.
Herr Schubert, jetzt müssen Sie uns ein bisschen mehr erzählen über Tantra.
Genau.
Und was ist überhaupt Tantra-Sex?
Was ist Tantra-Sex, fragen Sie.
Ja, oder Tantra.
Also ich würde sagen erstmal, was ist Tantra? Ja?
Okay,
ja. Also Tantra ist ursprünglich einmal eine religiöse Richtung gewesen in Indien, die sexuelle Energie gepflegt hat als Weg zum Göttlichen. Heute hier im Westen ist es eigentlich was anderes. Es ist bei guten Tantra-Lehrern, würde ich sagen, die wirklich auch entsprechend ausgebildet sind, eine sehr praktische Erfahrung von Reden über Sex, von körperlichem Fühlen, den Körper öffnen für Energien, den Körper entspannen können in sexuellen Situationen. Also es ist ein Zugang zum Körper, das ist für mich das Wesentliche, der es möglich macht, frei zu sein und wie gesagt auch das Gehirn bewegt, das Gehirn verändert. Ja. Ich habe ganz stark so erfahren, dass mein Mut, Dinge zu wagen, auf vielen Ebenen viel größer geworden ist und ich schätze das sehr.
Sie würden das auch Leuten empfehlen, die jetzt nicht unbedingt große sexuelle Probleme haben?
Ja. Das ist ein Entwicklungsprozess. Genau, da sind wir beide einig, glaube ich. Man kann sich sexuell entwickeln, auch wenn man keine Probleme hat.
Ja, wir haben eben über Schuld und auch über die Kirche und über Schamgefühle gesprochen. Wie ist es denn bei homosexuellen Menschen? Ist es für die noch viel schwieriger, den alten Ballast loszuwerden, um offen über Sex zu reden? Und das dann auch offen zu praktizieren.
Also ich würde gerne, ich muss jetzt reinspringen sofort. Ich verstehe gar nicht, warum man da eine Sondergruppe draus machen möchte. Wie meinen Sie die Frage? Weil wieso soll es für die
Kirche
schwieriger
und Homosexuelle?
Sein? Ja, aber ich stelle tatsächlich fest, dadurch, dass die von Anfang an anders waren, schon in der Schule sich selber als anders empfunden haben oder sogar davor, haben sie sich schon lange, bevor wir es alle tun, mit Sexualität beschäftigt.
Genau.
Und sind freier.
Ja, das erlebe ich genauso. Als Mann habe ich viele Homosexuelle, die bei mir sind, auch Paare. Die reden viel besser über Sex.
Und
viel,
können andere von ihnen lernen?
Ja, und ich meine, es waren ja auch viele Sexualforscher, waren homosexuell. Mhm. Also die sind viel neugieriger oft und viel innovativer, was sexuelle Wagnis angeht. Haben meistens auch ein etwas promiskuitiveres Verhalten, ne? Aber sind schon sehr offen im Schnitt.
Warum ist das Sprechen über Sex in der Paarbeziehung so schwer? Darüber wollen wir heute diskutieren. Wir haben jetzt schon umkreist, dass es schwer ist, dass man es lernen muss, gerade in der längeren Paarbeziehung. Aber warum ist es eigentlich so wichtig? Muss man über Sex gut reden können, um auch guten Sex zu haben? Oder geht es auch ohne? Geht es auch nonverbal?
Das ist eine schwierige Frage, weil ja und nein, oder?
Ja und nein, würde ich auch sagen. Also erstmal würde ich sagen, man muss nicht immer alles sagen. Und man muss nicht immer alles reden. Also man muss sich auch das Geheimnis lassen und das Dunkle. Sex lebt immer auch von Dingen, die nicht ausgesprochen sind, die gewagt werden, ohne zur Sprache zu kommen. Ich würde sagen, letztlich ist Sexualität ein Gespräch. Ja,
ohne Worte manchmal, ne? Meinen Sie auch. Also körperlich oder und, ja.
Genau. Und manchmal muss man aber auch reden. Also ich finde es gut. Ich war auch bei einem anderen Lehrer, wo ich das sehr schön lernen konnte. Barry Long heißt der. Und da haben wir immer geübt, über Sex zu reden, auf eine bestimmte Weise sehr fein den Körper wahrzunehmen. Und das hat schon geholfen.
Ja, ja.
Aber viele Dinge weiß man vielleicht in einer längeren Partnerschaft auch nicht, nämlich wie oft der andere eigentlich Lust hätte und es sich vielleicht nicht traut zu zeigen. Weil das ist ja in den meisten längeren Partnerschaften nicht absolut ausgeglichen, das Verhältnis. Nee, was bedeutet denn das, wenn ein Partner öfter wollen würde als der andere für die Beziehung, Herr Schubert?
Ja, also das ist sehr häufig und meistens entwickelt sich das sogar auseinander. Also das ist selten so, dass beide gleich viel Sex wollen oder dass das sozusagen zusammenkommt, sondern es wird eher, der Unterschied wird größer. Und das führt natürlich oft zu großem Frust. Also Sex ist ein Thema, was die Liebe fördern kann, aber es ist auch eine Sache, die die Liebe total kaputt machen kann.
Ist es so, wie das Klischee vermuten lässt, dass der Mann immer öfter will? Auch also, in reiferen Jahren?
Jetzt bin ich gespannt. Was finden Sie, Herr Schubert?
Ja, also ich finde, das hat sich verändert.
Ja, genau.
Das war früher, waren immer die Männer, die gesagt haben, meine Frau will nicht mit mir schlafen, was soll ich tun? Ich bin total fertig. Und heute habe ich so viele Frauen, die sagen, mein Mann will nicht mehr, er mag mich nicht mehr, begehrt mich nicht mehr, ich hätte so gern guten Sex. Ja.
Ist das nicht halbe-halbe oder so bei Ihnen auch mittlerweile? Das ist bei mir, genau.
Ist bei mir halbe-halbe.
Das Klischee bestätigt sich wirklich gar nicht.
Und was passiert dann in der Partnerschaft? Da ist ja dann irgendwie so eine latente Unzufriedenheit da.
Ja, da ist eine latente Unzufriedenheit da. Und erstmal muss die natürlich aufgedeckt werden.
Das heißt, man muss wieder reden.
Man muss wieder reden. Also hier in der Praxis muss man irgendwie reden.
Ja, ist ganz schön anstrengend.
Spannend ist das, nicht anstrengend.
Ja, das ist spannend. Ich finde das auch total spannend. Und was dann so rauskommt, ist zum Beispiel oft, dass die Partnerin einfach, wenn sie jetzt zum Beispiel weniger will, die Frau, dass sie eigentlich eine ganz andere Vorstellung hat von Sex, dass der Sex einfach nicht so gut ist, wie er sein kann. Und wenn man das dann bearbeitet und rausfindet, was eigentlich passt, dann kann es manchmal gehen.
Das ist extrem wichtig. Die Leute sagen, ich habe keine Lust. Genau. Aber wir müssen rausfinden, worauf denn nicht? Weil meist hat es einen Grund, warum die keine Lust haben.
Aber da könnte man den langjährigen Partner ja auch ganz schön frustrieren, weil das hat er glaubt, das hat dem anderen Partner immer Spaß gemacht, weil man es seit Jahrzehnten so macht. Und plötzlich kommt raus, dass das langweilig geworden ist, dass das vielleicht noch nie die wahre Erfüllung war. Das ist ganz schön hart.
Ja, das ist ganz schön hart. Und ich meine, es ist, Sie müssen sich aber auch klar machen, es ist immer so, wenn ich 20 Jahre immer den gleichen Sex habe, nach dem Muster ABC, dann wird es wirklich langweilig.
Das
also
ist
damit
schon
sind
viel
die meisten
ABC.
Paare. Genau, und dann D fehlt oder O.
Ja.
Jedenfalls muss ich darüber ins Gespräch kommen und gucken, was steckt dahinter, wie das die Kollegin sagte, ganz genau. Und das ist sehr unterschiedlich. Also das kann ganz viele Gründe haben. Und meistens passiert dann auch was, wenn das mal auf dem Tisch ist.
Muss man
also
dauernd weiterlernen, Frau Henning?
Jawohl, ich wollte gerade sagen, vorhin, wie Sie sagten, oh, das ist ja nicht schön und man bekommt Angst. Ja, aber das ist dann auch die Möglichkeit, dass man sich weiterentwickeln kann.
Genau.
Und man muss nicht. Aber wer würde zum Beispiel Nein sagen, sich als Mensch zu entwickeln? Ja, wenn es das gibt, wenn das gibt, dass Leute sagen, das nö, fein, wie es ist, dann ist es fein, wie es ist.
Genau.
Aber ich stelle doch fest, dass ganz, ganz viele Leute sich im Alter entwickeln. Und wenn der Partner nicht mitentwickelt, dann trennen sich die Leute oft und fangen was ganz Neues, Wunderbares, Lebendiges, Sprudelndes, Warmes an. Und das ist möglich, auch mit 70 oder 80. Die hat man nämlich auch in der Praxis.
Sind denn Erotik und Sex der Kitt für eine gute Paarbeziehung?
Das ist nicht immer so. Nee. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Paare, für die ist es der Kitt, für andere Paare ist es der Sprengstoff.
Ja.
Und für andere Paare ist es einfach kein Thema. Also da gibt es einfach sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe mal so, das fand ich ganz spannend, ältere Leute befragt, über 70, die eine neue Beziehung angefangen haben. Und wie Frau Hennings sagte, das war für mich eine Offenbarung. Ja. Die hatten den besten Sex. Die waren entspannt, die haben keine Kinder mehr kriegen müssen, die haben sich nicht mit Verhütung beschäftigt, die haben Zeit dafür gehabt.
Können die drüber reden?
Ich wurde neidisch. Und die konnten auch drüber reden.
Ja, genau, das ist ja auch in meiner Sendung, haben wir ein paar Male, schon mehrere Male Leute, die über 70 sind und die waren ganz entspannt, die waren fast entspannt als andere, so mit dem Argument, ich bin jetzt alt und ich habe keine Lust mehr Zeit zu verschwenden.
Jetzt geht's
los, genau.
Ja.
Frau Hennings, Sie haben ja auch Interviews mit Landfrauen gemacht, die sehr offenherzig geredet haben.
Ja, genau. Und das war sehr interessant auch. Da war eine über 90 und sie meinte, sie hatte so eine Art andere Moral, das merkte man schon. Aber sie redete denn mit anderen Worten darüber. Und sie erzählte zum Beispiel, dass sie, die alle in der Kindheit ja Sexualität sehen konnten, wenn man das so sagen darf, nämlich bei Tieren. Mhm. Also es war gar nicht so, wie was passiert denn da, das sah man deutlich. Und es wurde darüber geredet, nur mit anderen Worten. Dann war es vielleicht die Oma. Und man kriegte was zu wissen und man kriegt auch Dinge nicht zu wissen, das ist klar. Aber ich war überrascht, wie sehr sie doch genau wusste, worüber wir hier sprechen.
Mhm. Ja, also es ist wirklich ein Vorurteil, dass Ältere nicht gut über Sex reden können, so generell, kann man überhaupt nicht so sagen.
Mhm. Nein.
Frau Henning, Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch auch, dass die Dauer einer Paarbeziehung den Sex zu bedrohen scheint. Gibt es da eine Rettung?
Naja, wirklich, weil es geht dann, wenn ich das schreibe, geht es um diese Hormone, also die so bestimmte Neurotransmitter und Hormone, die ausgleichend wirken. Oxytocine und Vasopressin, also so ausgleichende Bonding-Hormone. Und die machen ja das. Ja, da genau, danke. Die machen, dass wir Bruder und Schwester werden. Und jetzt haben Sie aber schon einmal gesagt, dass es ja Angst macht, wenn man was sagt, was man einem unangenehm ist. Ja, genau, dann wird man auch wieder wach. Und das sind andere Hormone und Neurotransmitter unterwegs. Und dann, wenn man sich traut, sich zu zeigen, hier bin ich mit einer anderen Meinung, der kann der andere auch erst anfangen, einen wieder zu sehen, weil man nicht mehr zu nah ist, quasi verklebt, sondern man steht sich gegenüber und der andere sagt was, er hat eine Meinung, man sieht ihn. Und das macht wieder wach und interessiert. Also man kann dann wieder Lust kriegen, weil Lust in einer Ehe oder Partnerschaft ist ja meist persönlich. Man meint den anderen. Also man muss Lust auf den anderen haben. Aber wenn er sich nie zeigt als sein eigener, dann kann man schön Friede, Freude, Eierkuchen, Bruder, Schwester, WG machen.
Also man braucht ein bisschen Distanz, um eine erfüllte Sexualität leben zu können?
Ich glaube sehr, ja.
Ja, das würde ich auch so sagen. Man braucht Distanz, um gute Sexualität leben zu können. Man muss wieder auseinanderrücken können.
Ja,
man muss die Beziehung dynamisch halten. Das ist nicht ein Ding, was sozusagen festgebunden nur existiert, sondern das ist auch etwas, was Freiheit erlauben muss. Was
und jeder muss sich entwickeln, oder?
Genau, es muss sich entwickeln.
Ja, genau.
Und jetzt haben manche schon die Angst, wenn der eine kommt und irgendwas Neues riskiert und sagt, woher hast du das?
Ja.
Und bin ich dir nicht mehr gut genug?
Ja, genau.
Bin ich dir nicht mehr gut genug oder warst du mit jemand anders unterwegs? Oder sowas, ne?
Eine Sache ist aber auch extrem wichtig, glaube ich. Die Leute haben so eine Vorstellung, wir alle, dass es von alleine passiert.
Genau.
Es ist so wie am Anfang und es passiert sowieso von alleine und wenn es das nicht tut, werde ich unruhig, dann denke ich, irgendwas stimmt mit dem Partner oder mit der Beziehung nicht. Wenn man aber so eine Entspanntheit dazu bekommt, dass man sagt, ja, wir sind älter, unser Sex ist toll, wir haben ihn nur vielleicht nicht so oft, wir haben ihn nicht jeden Tag. Vielleicht haben wir nur einmal pro Woche, vielleicht haben wir nur einmal im Monat, vielleicht haben wir nur viermal im Jahr. Aber es finden wir beide gut, dann gibt es keinen Grund zur Beunruhigung.
Ja, das stimmt. Es sind viele sehr beunruhigt, wenn es sich verändert. Es muss sich aber verändern.
Ja.
Das ist der Weg des Lebens. Und viele halten einfach an den alten Mustern fest und denken, das ist es. Und das ist schade. Ja. Weil genau, es entwickelt sich, es wird anders, es wird vielleicht weniger. Ich bin ja nun ein guter Freund von David Schnarch und wir haben da sehr viel drüber geredet und ich promote ihn hier auch in Deutschland. Und
müssen Sie uns kurz erklären, wer das ist?
Ja,
das ist toll. Auf den bezieht sich nämlich Frau Henning auch in
Ihren die ganze
Büchern.
Zeit, weil das ist toll, was er macht, ja, die Arbeit.
Ja. Ja, die ist wunderbar und er sagt ja auch ganz klar, seine Erfahrung ist, Paare mit bis zu einem bestimmten Alter können ihre Sexualität sehr gut entwickeln und es ist sogar besser und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe eine schönere Sexualität ab Mitte 40 bis jetzt, als wie ganz am Anfang, wo ich viel unsicherer und ängstlicher war.
Und da machen Sie jetzt vielen Leuten Mut. Welche Rolle spielen denn die Wechseljahre, Frau Henning? Weil da kursieren ja auch ganz viele Gerüchte, Vorurteile, besonders bei Frauen. Aber Männer haben natürlich auch die Andropause, wissen wir jetzt aus der Medizin.
Genau. Ja, die sollte auch nicht Andropause heißen. Die sollte auch, das gibt eher auch ein weniger werdender Hormone und man könnte das Wechseljahre auch beim Mann nennen. Mhm. Aber ein Vorurteil ist wirklich, die Frauen trocknen aus und haben keine Lust mehr. Und das glaube ich, das stimmt nicht. Also das waren bei den Generationen von damals, die immer zu wissen bekommen haben, dann ist zu Ende, die auch darauf gewartet haben, dass es zu Ende war, weil es dreckig und schlecht war, die haben vielleicht endlich einen Grund gefunden, keine Lust zu haben. Aber modernere Frauen, also die jetzt 50 sind oder 40, die haben Lust, die haben mehr Lust zum Teil in der Menopause, wenn die genug wissen. Weil wenn sie Angst bekommen, ich trockne ja aus und das schon vorher vermuten, dann spannen die an und schon sind sie trockener. Anspannung und Feuchtigkeit beim Sex passt nicht zusammen. Mhm. Und man trocknet nicht aus. Es ist Quatsch.
Wechseljahre beim Mann? Fragen wir doch den Therapeuten in der Runde, Herr Schubert.
Ja, die habe ich ja durchaus erlebt. Ja. Also es ist eine Veränderung, die da stattfindet. Die Hormone werden weniger, das Testosteron wird etwas weniger. Also der Drang jetzt zum Orgasmus wird aus meiner Sicht etwas weniger für mich. Auf der anderen Seite wird die Fähigkeit zu Kontakt und Bindung größer und die Lust daran, ja. Und das schafft eigentlich mit den Frauen, die jetzt auch sich verändern und mehr Lust haben, so einen Ausgleich. Das ist ganz schön eigentlich.
Also das Kuscheln wird eher mehr?
Ja, also mein Bedürfnis nach Zärtlichkeit ist größer geworden. Ich muss nicht immer gleich loslegen. Es muss nicht so schnell gehen. Ich habe mehr Zeit. Ich kann auch Slow Sex machen, ganz langsam und einfach mal still sein und spüren. Und das finde ich eine große Erweiterung meines Potenzials.
Wir reden ja, Frau Henning und Herr Schubert, über Menschen so mittleren Alters bis schon ein bisschen älter und ihre Sexualität. Welchen Einfluss haben denn da Pornos auf diese Generation oder Generationen? Weil wir wissen ja, dass gerade junge Leute natürlich mit Pornos groß geworden sind, aber auch ältere, also fast alle haben schon mal einen Porno gesehen. Welche Rolle spielt es beim Sex?
Puh, also ich glaube ja, dass es sehr individuell ist. Gerade bei der Gruppe gibt es viele, die das überhaupt nicht nutzen. Aber es gibt natürlich auch welche, die auch länger Single waren und dann damit anfangen, die davon nicht wieder loskommen. Also das ist alles sehr individuell. Aber wenn ich eine Gruppe erwähnen dürfte, wo es nicht so eine große Rolle spiele, dann wäre es die. Mhm. Aber ja, es gibt einfach, wenn man alleine ist oder wenn die Partnerin, es sind ja hauptsächlich Männer, die gucken, die Partnerin nicht mehr möchte, dann kann ich mich davor setzen und vom Bildschirm und meine Sexualität dort leben. Und das tun schon einige.
Mhm. Ja, es gibt ja auch Pornofilme für Frauen immer mehr.
Ja, das scheint so laut Untersuchungen, dass Frauen dem gegenüber etwas offener werden. Ja, aber das ist immer noch nicht vergleichbar.
Und finden es gibt Sie's auch wenig gut? gute Pornofilme für Frauen, das muss man auch sagen. Ja. Es entwickelt sich gerade.
Finden Sie es bedenklich als Sexualtherapeuten, weil man sieht natürlich dann die schönen Körper, also wenn es professionelle Pornos sind, die schönen Körper und das sind Dinge, die mit der Realität oft ganz wenig zu tun haben, die wahrscheinlich in der Realität auch wenig lustbringend sind, diese Stellungen.
Ja, zumindest für die Frau. Ich würde jetzt sagen, dass die meisten das ganz gut unterscheiden können, was hier Bild ist und was Realität ist und das ist Pornos für manche total anregend sein können in der Sexualität.
Ja, genau.
Aha. Das ist durchaus möglich. Ja.
Ja.
Andere wieder fallen in so eine Sucht und können nur noch mit diesen Bildern leben, ja, und die Realität bleibt zurück.
Macht es nicht Druck?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich hatte das einmal in einer Talkshow gesagt und alle, was? Nein, ich mit 52. Ich überlege zum Beispiel, ob ich ohne Ärmel losgehe. Und ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich weiß, wie viele Frauen sich darüber Gedanken machen, die 50 oder 60 sind, wie die Arme aussehen, wie die. Und wo kommt dieser Druck denn her? Ein sehr differenzierter Mensch kann sagen, mich stört's nicht, ich gehe einfach so. Aber man weiß es sehr wohl. wie Mama ausgesehen hat.
Sie meinen mit einem Hemd oder mit einer Bluse ohne Ärmeln zu gehen?
Ja, also zum Beispiel so Tanktops oder so, wo es gerade so warm war, mit einem BH, aber mit einem sehr kurzen Top. Da weiß man genau, wie der Hals oder die Arme aussehen. Ich höre das von so vielen. Man mag es nur nicht zugeben, weil man doch ja so frei ist. Ich will damit nur mit gesagt haben, dass es mit uns allen was macht. Und es ist dann eine Frage, wie gehe ich damit um?
Weil aber wir sehen die nur Pornos schöne Menschen. Oder ist es auch die Werbung
alles,
hauptsächlich?
Alles, alles. Das ist wirklich alles. Das sind alle Bilder, die wir sehen, die sind retuschiert. Also mehr oder weniger, die werden alle bearbeitet. Und ob es ein nackter Mensch ist beim Porno mit vergrößerten Busen und wo nur die Männer genommen werden, die große Penisse haben, das ist auch ein häufig erwähntes Problem. Da sitzen Männer und haben mit ihrem Penis Probleme und wissen gar nicht, dass ihre auch übermittel ist.
Mhm. Genau, das habe ich auch häufiger.
Ja,
dass
sehr
Männer
häufig.
Denken,
ja.
Sie haben einen sehr kleinen Penis, das funktioniert so nicht. Und
ja.
Und dann auch
aber
so
das hat es ja immer schon gegeben, auch vor dem Pornofilm,
ja.
oder?
Man sah nur nicht die Großen jeden Tag, wenn man da reingeguckt hat.
Genau. Ja, und natürlich, das sind ja auch Zeitungen natürlich, die ist ja genau das Gleiche. Also nicht so stark, wirkt nicht so stark, aber auch da werden ja immer Idealbilder verkauft und viele Menschen glauben tatsächlich, sie könnten nur guten Sex haben, wenn sie dem entsprechen.
Ja.
Das gibt es immer wieder. Ja.
Also es wird eher schwieriger für Leute, die Pornos schauen, sich dann selbst zu finden und erfüllte Sexualität zu haben?
Für manche, ja. Für manche, die sich damit sehr identifizieren, die sagen, ich muss toll aussehen, um guten Sex zu haben, habe ich Männer auch, genauso, die dann ständig ins Sportstudio rennen und eigentlich das verpassen, worum es eigentlich beim Sex geht, um Kontakt und Liebe.
Es macht ja was mit dem Gehirn. Selbst wenn man da sitzt und denkt, ach, das kann ich unterscheiden, das ist ein Film. Aber wir haben Spiegelneuronen, wir machen Verhalten nach und dann liegt man da im Bett und merkt plötzlich, ach, ich strecke auch gerade meinen Hintern so raus oder ich gucke gerade so und so. Und dann ist man ja überhaupt nicht beim Spüren, sondern beim Performen.
Frau Henning, Sie schreiben in Ihrem zweiten Buch, der Unterschied zwischen Erotik und Pornografie sei folgender. Bei der Erotik streichelt man den anderen mit einer Feder und beim Porno nimmt man gleich das ganze Huhn.
Ja, genau. Das ist, ich finde, Erotik, oder das sagen Sie auch, Herr Schubert, ist eine Langsamkeit, ein feines Fühlen, ein Spüren am ganzen Körper. Da kann man sich mit dem Knie beschäftigen und nur da kleine Linien ziehen, während der andere sieht, wie man das macht. Das kann ein viel innigeres Gefühl machen, als wenn man dreimal hin und her ruppelt auf den Penis oder auf eine Klitoris. Und das missverstehen die Leute immer, ran ans Geschlechtsorgan und da irgendwas reiben, weil es um den Höhepunkt geht.
Das sind natürlich die Männer wirklich besonders Spezialisten oft.
Oh ja, leider.
Da gibt es doch einen Unterschied, merke ich immer wieder, dass Frauen sowas lieber haben, Erotik. Mhm. Im Großen und Ganzen, es gibt auch andere Frauen, dass natürlich Männer mehr dazu neigen, auf die Rubbelschiene zu kommen.
Aber Frauen haben gelernt, dass sie es müssen.
Und
sie greifen auch hin.
Und wir haben gelernt, dass die ganze Geschichte mit der erfüllten Sexualität ein lebenslanger Lernprozess ist.
Ja, und eine lebenslange Chance. Und ich würde sagen, da wo die Angst dann ist, da geht es auch lang und da gibt es was zu holen.
Und was zu gewinnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Erotik stärkt die Liebe. Warum das Sprechen über Sex in der Paarbeziehung so schwer ist, das war unsere Frage heute im Notizbuch Freitagsforum. Und zu Gast waren Ann-Marleen Henning, Sexologin und Paartherapeutin in Hamburg, und Christoph Schubert aus Neu-Ulm, Paartherapeut, der sich auf sexuelle Fragen spezialisiert hat. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Eine ebenso offene wie heitere Runde im Freitagsforum mit Jutta Prediger. Und Sie können dieses Freitagsforum noch einmal hören. Heute Abend ab 22.30 Uhr hier auf Bayern 2 oder auch im Internet als Podcast unter bayern2.de.